Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Ich freue mich darüber, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Apostelgeschichte des Lukas. Sie berichtet darüber, wie einige Zeit nach der Himmelfahrt Jesu der Heilige Geist über die Apostel und wohl auch über weitere Jüngerinnen und Jünger ausgegossen wurde und wie dadurch die erste christliche Gemeinde entstanden ist. Doch wenn man die ersten Christen gefragt hätte, was seid ihr denn nun, Juden oder Christen, dann hätten sie vermutlich mit den Achseln gezuckt. Oder sie hätten gesagt, wir sind beides, wir sind Juden, die an Jesus glauben. In der letzten Sendung habe ich darauf hingewiesen, dass die ersten Christen tatsächlich in einer Zeit des Übergangs lebten. So ging Petrus beispielsweise dann zum Beten in den Tempel, wenn dort zur Gebetszeit ein Räucheropfer dargebracht wurde. Andererseits feierte er zusammen mit anderen Christen das Abendmahl. In einer Predigt führte er seinen jüdischen Zeitgenossen vor Augen, wie einige uralte Prophezeiungen aus dem Alten Testament gerade dabei waren, in Erfüllung zu gehen. Später dagegen, wenn er in ferne Länder reiste, um dort die Botschaft des Neuen Testaments zu verkündigen, dann spielten die alttestamentlichen Prophezeiungen keine große Rolle mehr. Über die ersten Christen, die sich in Jerusalem regelmäßig versammeln, berichtet die Apostelgeschichte: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Darüber hinaus wirken ihr Gemeinsinn, ihre Fürsorglichkeit gegenüber Notleidenden und ihre Fröhlichkeit auf andere Menschen sehr anziehend. So wird in Kapitel 2 berichtet, sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Im 4. Kapitel angekommen, werden wir nun allerdings feststellen, dass die Beliebtheit der ersten Christen auch ihre Schattenseiten hat. Petrus und Johannes bekommen das zu spüren, nachdem ein gelähmter Bettler von Petrus geheilt wurde und nachdem Petrus im Tempel eine kurze Predigt gehalten hat. Im Kapitel 4, in den Versen 1 und 2 wird berichtet: Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer, die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Die Sadduzäer. Im Matthäus, Markus und Lukas Evangelium wurden sie zwar auch schon erwähnt, aber im Vergleich zu den Pharisäern blieben sie damals eher im Hintergrund. Ja, die Pharisäer waren es gewesen, die Jesus mit raffinierten Fangfragen in die Falle locken und mit theologischen Argumenten zum Ketzer machen wollten. Einige von ihnen hatten jedoch gemerkt, dass Jesus die Wahrheit verkündete, und änderten ihr Leben. Nikodemus zum Beispiel kümmerte sich nach dem Tod Jesu um ein würdiges Begräbnis für ihn. Daraus kann man schlussfolgern, dass der Pharisäer Nikodemus zwischenzeitlich zu einem Jünger Jesu geworden war. Ihr ist Josef von Arimathäa behilflich, einem angesehenen Ratsherrn, wie dieser im Markus-Evangelium bezeichnet wird. Josef von Arimathäa gehörte zum Hohen Rat und war möglicherweise auch ein Pharisäer. Auf jeden Fall dazu gehörte Saulus von Tarsus. Er war einer der schärfsten Kritiker Jesu und setzte den ersten Christen schwer zu, indem er sie wegen ihres Glaubens verfolgte. Später wurde er selbst zu einem der wohl eifrigsten Jünger Jesu. Die meisten Pharisäer empfanden jedenfalls Genugtuung, als Jesus hingerichtet wurde, denn in ihren Augen hatte er sich der Gotteslästerung schuldig gemacht, weil er behauptet hatte, der Sohn Gottes zu sein. Nach dem Tod Jesu hatten sie scheinbar nichts mehr zu kritisieren. Anders als die Sadduzäer. Sie verstanden sich als vorwärts strebende Kraft in Jerusalem und vertraten in theologischen Fragen ziemlich liberale Positionen. In ihren Augen waren die Pharisäer nichts anderes als rückwärtsgewandte Traditionalisten, die sich als Glaubenswächter des Judentums aufspielten. Grundsätzlich lehnten die Sadduzäer alles Übernatürliche ab. Und genau deshalb treten sie im Neuen Testament erst dann so richtig in Erscheinung, als von Jesus behauptet wird, er sei am dritten Tag nach seiner Hinrichtung von den Toten auferstanden. Mit ihrer Kritik wenden sie sich nun im Tempel an Petrus und seinen Begleiter Johannes. Denn Petrus hatte in seiner Predigt, die er nach der Heilung des gelähmten Bettlers gehalten hatte, unmissverständlich auf die Auferstehung Jesu hingewiesen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sich an der Auferstehung Jesu auch heute noch die Geister scheiden. Denn wenn ich als Pastor eine Gemeinde so leite, als wäre sie nichts anderes als ein Jesus Christus Gedächtnisverein, dann bekomme ich von vielen Seiten Zustimmung. Denn die meisten Leute sind gern bereit, alte Traditionen aufrecht zu erhalten. Der Besuch des jährlichen Weihnachtsgottesdienstes gehört für viele genauso zum guten Ton, wie sich kirchlich trauen zu lassen und für später eine christliche Bestattung ins Auge zu fassen. Aber wehe, wenn aus dem Jesus Christus Gedächtnisverein eine lebendige Jesus ist auferstanden Gemeinde wird, die sich aufmacht, um andere Leute in ihrer Stadt für Jesus zu gewinnen. Dann werden aus manchen ehemals zufriedenen Gemeindemitgliedern plötzlich scharfe Kritiker. Ja, die Botschaft, dass Jesus nicht in seinem Grab liegen geblieben ist, sondern lebt, fordert die Gläubigen zum Handeln heraus. Zurück zu unserem Bibeltext. Petrus und Johannes bekommen es also mit den Sadduzäern zu tun. Mit dabei sind auch die Priester und der Hauptmann des Tempels. Ich lese weiter ab Vers 3. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig, und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. 5000, eine beachtliche Zahl, zumal es sich nur um die Männer handelt, Frauen und Kinder noch gar nicht mit eingerechnet. Die erste christliche Gemeinde, die in Jerusalem entstanden ist, wächst und wächst und wächst. Und Petrus ist eine der treibenden Kräfte in dieser Gemeinde. Petrus, den wir in den Evangelien eher als kleines Großmaul kennengelernt haben. Petrus, der in jeder Situation zu seinem Herrn halten wollte und der ihn dann, als es nur ein wenig brenzlig wurde, dreimal verleugnete. Nun aber erweist er sich als eine treue Seele, die unermüdlich auf Jesus Christus hinweist. Seine Zuhörer sind übrigens Menschen, die fest davon überzeugt sind, in dem Gott Israels den wahren Gott gefunden zu haben. Ihnen nun aber zu erklären, dass dieser Gott seinen Sohn als den lang erwarteten Messias auf die Erde geschickt hat, um für die Schuld der Menschen zu sterben, das ist wahrlich keine einfache Aufgabe. Ich lese weiter ab Vers 5. Petrus und Johannes wurden also über Nacht in Gewahrsam genommen. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas, und Johannes und Alexander und alle, die vom Hohenpriestergeschlecht waren. Kurze Anmerkung: Hannas und Kaiphas, zwei hinterlistige Gesellen, hatten bereits ihre Finger im Spiel, als Jesus vom Hohen Rat zum Tode verurteilt wurde. Vers 7. Und sie stellten sie, also Petrus und Johannes, vor sich und fragten sie: Aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Was Sie bestimmt schon bemerkt haben, liebe Hörer, hier handelt es sich nicht mehr um ein fröhliches Frage- und Antwortspiel auf freiwilliger Basis, sondern Petrus und Johannes werden vom Hohen Rat, der obersten Behörde des Judentums, offiziell verhört. Die Frage, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan, bezieht sich auf die Heilung des gelähmten Bettlers, über die in Kapitel 3 der Apostelgeschichte berichtet wurde. Weiter im Bibeltext. Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen: Ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Ganz schön mutig, dieser Petrus. Von einem einfachen Fischer, der aus Galiläa stammte, war nicht unbedingt zu erwarten, dass er sich so selbstbewusst vor dem Hohen Rat rechtfertigt. Aber beachten wir, was am Anfang von Vers 8 steht. Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen. Nichts deutet übrigens darauf hin, dass der Heilige Geist in diesem Moment über ihn kam, sondern Petrus war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Oder, um es anders auszudrücken, der Heilige Geist wohnte in ihm. Mir ist wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Auf den Heiligen Geist warten, ihn im Gebet herbeiflehen, seine Ankunft sehnlichst erwarten, das haben die Apostel und die anderen Jüngerinnen und Jünger in der Zeit zwischen der Himmelfahrt Jesu und dem jüdischen Pfingstfest getan. Seit dieser Zeit jedoch, so verstehe ich jedenfalls die entsprechenden Aussagen der Bibel, wohnt der Heilige Geist in jedem Menschen, der an den auferstandenen Jesus glaubt. Ein Satz aus der Pfingstpredigt des Petrus zeigt diesen Zusammenhang sehr deutlich auf. Petrus sagte: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Also, voll des Heiligen Geistes bezieht Petrus vor dem Hohen Rat der Juden und den anderen Oberen des Volkes Stellung. Und man spürt, jetzt geht es weniger um die Verkündigung des Evangeliums, als vielmehr um die Verteidigung des Evangeliums. Daher fühle ich mich an den Epheserbrief erinnert, in dem uns die geistliche Waffenrüstung der Christen vorgestellt wird. Dort heißt es unter anderem: So steht nun fest und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Genau das ist es, was Petrus hier tut. Er ist bereit, für das Evangelium einzutreten. Mit wohldurchdachten Argumenten versucht er, den Kritikern gegenüber seine Beweggründe darzulegen. Als erstes verweist er auf Jesus, der am Kreuz gestorben ist und dann von Gott auferweckt wurde. Dann zitiert Petrus einen Satz, den er höchstwahrscheinlich bei Jesus aufgeschnappt hat, wobei Jesus ihn wiederum aus Psalm 118 übernommen hat. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und dann fügt Petrus hinzu, Vers 12, und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Nichts anderes hatte übrigens auch schon der Engel verkündet, der eines Tages bei Josef, einem Zimmermann aus Nazareth, auftauchte, um ihm mitzuteilen, dass seine geliebte Maria schwanger sei, allerdings nicht von ihm. Was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist, sprach der Engel, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus, der einzige Weg zur Rettung. Weder die Einhaltung der 10 Gebote kann einen Menschen retten, noch das Beachten irgendwelcher religiöser Vorschriften. Taufe, Konfirmation, kirchliche Trauung, nichts dagegen einzuwenden. Aber Rettung kann nur Jesus schenken. Eine Feststellung, mit der Petrus gegenüber dem Hohen Rat nun doch schon ein bisschen über das hinausgeht, was man als bloße Verteidigung des Evangeliums bezeichnen würde. Ja, im Grunde hält Petrus vor den Mitgliedern des Hohen Rates eine Art Mini-Predigt, indem er über Jesus sagt: In keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Weiter ab Vers 13. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Da hießen sie sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und verhandelten miteinander und sprachen: Was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können's nicht leugnen. Tja, wie ärgerlich. Petrus und Johannes haben ja nicht einmal Theologie studiert. Im Grunde sollte man ihren Worten überhaupt keine Beachtung schenken. Aber mit der Heilung des gelähmten Bettlers haben sie Fakten geschaffen, die man nicht wegdiskutieren oder totschweigen kann. Ja, wahrscheinlich redet schon halb Jerusalem über dieses, wie soll man es denn nun nennen, dass es sich tatsächlich um ein Wunder handelt, das wollen die Sadduzäer ja nicht zugeben. Ihr Verstand, so habe ich den Eindruck, steht ihnen dabei jedoch weniger im Weg als ihre Hartherzigkeit und ihr Hass. Wenn heutzutage Menschen den christlichen Glauben ablehnen, weil er angeblich dem gesunden Menschenverstand zuwiderläuft, dann ist das nicht selten ebenfalls ein vorgeschobener Grund. Meiner Beobachtung nach ist die eigene Herzenseinstellung das eigentliche Problem. Sprich, ich will nicht, dass Jesus in meinem Leben die Regie übernimmt. Und weil ich es nicht will, suche ich nach Argumenten, die gegen den christlichen Glauben sprechen. Und als erstes wären da die vielen Wunder zu nennen, die mit dem Verstand nicht in Einklang zu bringen sind. Zurück zum Bibeltext. Die Mitglieder des Hohen Rates sind also unschlüssig. Wenn es da nicht diesen geheilten Bettler gäbe, dann wäre es viel einfacher zu entscheiden, was mit Petrus und Johannes passieren soll. Ab Vers 17 wird geschildert, was sich die hohen Herren ausdenken. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es von Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können's ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Soweit die Verse 17 bis 22. Nun ja, für Petrus und Johannes hätte alles noch schlimmer kommen können. Aber bitte glauben Sie nicht, dass diese Anfeindungen gegen die zwei tapferen Christen die letzten sein werden. Ab Vers 23 wird jedoch erst einmal geschildert, wie Petrus und Johannes von ihren Glaubensgeschwistern in Empfang genommen werden. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, »Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt, warum toben die Heiden, und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen, und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Ich finde diesen Abschnitt, der darüber berichtet, wie die christliche Gemeinde auf das Verhör von Petrus und Johannes reagiert, sehr aufschlussreich. Ihr Gebet in Vers 24 beginnt mit den Worten, »Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht.« Mit diesen Worten bringen die Christen zum Ausdruck, »Herr, du bist der Herrscher über alles. Was auch immer passieren wird, nichts kann dir aus deinen Händen gleiten. Wir vertrauen auf dich.« Und dann bringen sie im Gebet vor Gott, was sie bekümmert, nämlich das Rede- und Predigtverbot, das über Petrus und Johannes verhängt wurde. Fast scheint es so, als ob sie schon ahnen würden, dass noch viel Schlimmeres auf sie zukommen wird. Denn die Psalmworte, die sie beten, wirken in der gegenwärtigen Situation doch ein wenig dick aufgetragen. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Aber im Rückblick wissen wir, dass die Verfolgung der ersten Christen schon bald immer mehr zunimmt. Und wenn man die heutige Situation der Christen weltweit betrachtet, dann kann man wirklich von einem Toben der Heiden sprechen, das letztendlich, Vers 26, gegen den Herrn und seinen Christus gerichtet ist. Weiter beten die Jerusalemer Christen, »Und nun, Herr, sieh an, ihr drohen, und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort, strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Beachten Sie bitte, dass diese Christen nicht darum beten, dass ihnen die Anfeindungen erspart bleiben, sondern dass sie durchhalten und weiterhin das Evangelium verkündigen können. Auch bitten sie um Heilungen und Zeichen und Wunder, um möglichst viele Menschen überzeugen zu können. Weiter ab Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit, aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ein zweites Mal, ähnlich wie am Ende von Kapitel 2, wird das Zusammenleben in der ersten christlichen Gemeinde in den höchsten Tönen gelobt. Die Tatsache, dass der Hohe Rat eine Entscheidung gegen Petrus und Johannes und damit auch gegen die Christen in Jerusalem schlechthin getroffen hat, das alles schweißt sie offenbar noch mehr zusammen. Vor allem aber achten sie darauf, dass der Heilige Geist unter ihnen wirken kann. Josef, genannt Barnabas, wird zum Schluss dieses Kapitels als ein besonderes Vorbild erwähnt. Schon in Vers 34 war davon die Rede gewesen, dass manche Christen Äcker und Häuser verkauften, um Bedürftige zu unterstützen. Barnabas, der ebenfalls einen Acker verkauft, wird jedoch besonders hervorgehoben. Möglicherweise, weil ein Ehepaar, das es ihm gleichtun will, gleich am Anfang des nächsten Kapitels eine wichtige Rolle spielt. Und spätestens dann werden wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass auch in der ersten christlichen Gemeinde, in der der Heilige Geist so viel Großartiges bewirkt hat, nicht alles nur eitel Sonnenschein war. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt das vierte Kapitel der Apostelgeschichte. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Dann geht es weiter mit Kapitel 5.